ARD.
Beim letzten Mal hätte er eine Fast-Volkspartei in die Wahl geführt, wäre da nicht eine Kanzlerkandidatin gewesen. Jetzt ist er ganz vorn, aber seine Partei nur noch auf Platz 4 in den meisten Umfragen. Vor den Neuwahlen, wie grün ist die Zukunft, Herr Habeck? Frage ich heute den Wirtschaftsminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidaten von Bündnis 90 Die Grünen und später in der Sendung die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Ich freue mich, dass Sie zu Hause und dass Sie hier im Studio da sind. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Habeck.
Schönen guten Abend.
Sie sind einer aus dem Trio, das miteinander gescheitert ist und nun gegeneinander antritt.
Ich habe klargemacht und wiederhole, wofür ich stehe, wofür ich kämpfe. Und ich bin sicher, die kommende Bundestagswahl wird breiten Rückhalt bringen für diesen Kurs.
Ich trete bei der nächsten Bundestagswahl, wenn meine Partei es wünscht, auch als Spitzenkandidat an.
Ich werbe um das Vertrauen, diese Partei in Verantwortung weitertragen zu dürfen. Für Bündnis 90 Die Grünen. Aber vor allem für die Menschen in Deutschland, von Bündnis 90 Die Grünen, für die Menschen in Deutschland, weiter Verantwortung tragen zu können. Und wenn es uns ganz weit trägt, dann auch ins Kanzleramt.
Herr Habeck, wie darf ich Sie nennen? Spitzenkandidat, Kandidat für die Menschen in Deutschland oder Kanzlerkandidat von Bündnis 90 Die Grünen?
Herr Habeck ist doch schon mal super.
Warum so bescheiden? Sie könnten auch einfach sagen, ich will das Ding machen.
Ja, aber wir kommen natürlich irgendwo her. Und jedenfalls vor 14 Tagen, als die Frage ja entschieden werden musste, wollte ich schon eine Brücke bauen aus der Ampelzeit jetzt in den Wahlkampf. Und da ist ja viel Vertrauen kaputt gegangen, auch für mich persönlich. Ich glaube, es kommt gerade zurück. Wir erleben ja einen Stimmungsumschwung, jedenfalls um meine Partei herum. Aber sich dahin zu stellen und zu sagen, nun vergessen wir alles, was war und jetzt fangen wir wieder von vorne an, das finde ich nicht den richtigen Ansatz, sondern man muss jetzt erstmal ein bisschen miteinander reden und darum werben oder sich erarbeiten, dass das Vertrauen zurückkommt und das tue ich. Und
woher nehmen Sie den Stimmungsumschwung? Also allein aus den Parteieintritten kann man noch nicht von einem Umschwung reden, ne? In den Umfragen?
Ja, die Umfragen
sind wir noch bei 11 bis 14.
Die Umfragen gehen leicht nach oben, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern tatsächlich in der Partei, in den Menschen, bei den Menschen, mit denen ich rede. Bei den Begegnungen, die ich habe, ist natürlich eine ganz andere Situation da als die letzten 3 Jahre, wo man in der Ampel war, wo der Streit permanent da war, wo das Erste, was ich gehört habe, das nächste Mal, wenn du mit Lindner oder Scholz redest, nicht das und das und das sagen oder das und das machen, sondern das hätte es keinen Sinn mehr zu sagen, weil Lindner ja nicht mehr da ist. Also jedenfalls nicht so sehr in meinem Leben.
Aber
und
Olaf
deswegen,
Scholz ist noch
deswegen
da.
Ist es natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Jetzt ist die Frage, was machen wir als Nächstes? Wie? Ja. Was ist dein Plan für Deutschland und nicht welchen Kompromiss macht die Ampel als Nächstes? Das ist schon eine sehr andere Stimmungslage jetzt.
Und dennoch wundere ich mich über Ihre Bescheidenheit. Sie könnten sich ein Beispiel an Olaf Scholz nehmen. Der steht in Umfragen genauso da wie Sie und ist sogar unbeliebter als Sie und ist trotzdem total überzeugt von sich.
Naja, ist ja erstmal Bundeskanzler und ich weiß gar nicht, ob Bescheidenheit jetzt ein Vorwurf ist.
Ich wundere mich nur darüber, weil... Ich finde, es
was ist
gar
so
nicht.
Verwunderlich an Bescheidenheit? Bescheidenheit heißt ja nicht, dass wir ohne Anspruch oder ich ohne Anspruch reingehe in diesen Wahlkampf. Aber dass ich schon finde, man muss darum werben, beziehungsweise sich das Vertrauen, das damit ja einhergeht, erarbeiten. Und der Anspruch selbst, mit Verlaub, ist sehr unbescheiden. Das ist aber ein politischer Anspruch. Ich glaube schon, und daher leitet sich auch die Kandidatur ab für mich, dass meine Person und die Partei, die ich repräsentiere, Antworten geben, die anderen nicht geben. Wenn Sie wollen, zähle ich Sie auf.
Nee, will ich jetzt gerade noch nicht.
Ja, aber, da kommt es her.
Kommen wir hin.
Da kommt es her und ich würde schon sagen, ehrlicherweise nur wir
aber
an der Stelle.
Ist das der Grund, warum Sie...
Das ist der
Sie,
Grund, warum wir
warum
auch
Sie solche,
diesen Führungsanspruch anmelden.
Genau, Sie melden Führungsanspruch an, aber sagen es irgendwie nicht richtig. Ich darf mal einen Satz zitieren aus Ihrer Rede beim Parteitag. Der Anspruch auf Führung erwächst nicht aus persönlicher Eitelkeit, sondern aus der Objektivität der Wirklichkeit. Wenn ich das mal übersetzen darf, würde ich sagen, Sie sind persönlich nicht eitel, aber gerade am besten geeignet, die Probleme der Zeit zu lösen. Ist das richtig so?
die Antworten, die wir geben oder die ich gebe, in der Tat, meine ich, reichen ran an die Dimension der Wirklichkeit und sie unterscheiden sich von den der anderen Parteien. Ich würde nicht und will nicht in Frage stellen, dass wir die globale Erderwärmung eindämmen müssen, auch in Deutschland und in Europa. Und sehe darin einen Wettbewerbsvorteil für Deutschland, im Unterschied zu anderen. Ich sehe in der weltpolitischen Lage, dass wir europäisch uns einigen müssen und nicht auf America first, Germany first rufen müssen, im Unterschied zu anderen. Und daraus ergibt sich dann ein innerlicher Führungsanspruch.
Nochmal. Ich möchte noch mal erinnern an dieses Zitat, dieses sehr berühmte Zitat aus dem Wahlkampf 21, als Sie Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatur überließen. Da haben Sie der Zeit anschließend gesagt, nichts wollte ich mehr als dieser Republik als Kanzler dienen. Wieso verschwurbeln Sie das jetzt? Die Wirklichkeit will, dass ich antrete.
Weil ich 3 Jahre lang Minister war. Das waren schwierige Jahre für Deutschland, für sehr viele Menschen, für die Parteien, die die Regierung getragen haben, auch für mich. Wir haben in den Umfragen, aber die Umfragen sind ja nur Spiegel dessen, was im Land passiert ist, an Vertrauen verloren, alle, die Regierungsparteien. Und mit so einer gewissen Naivität dahin zu gehen und zu sagen, nun vergesst das mal alles, das finde ich nicht richtig. Es ist sehr umgekehrt. Ich habe mich intensiv befragt, ob ich überhaupt noch der Richtige bin, nach diesen Jahren und der Erfahrung ein Angebot zu machen. Und meine Antwort ist ja. Ich kann und will das noch einmal probieren und den Menschen erklären, was ich politisch mir vorstelle und wer ich auch politisch bin. Aber dann kann ich es auch nur machen, wenn ich ganz bei mir selbst bin. Und das, was Sie sehen, das bin ich. So werbend, aber auch inhaltlich so anspruchsvoll.
Darf ich fragen, wann Sie sich gefragt haben, ob Sie noch der Richtige sind?
Über die Sommerferien vor allem.
Die letzten Sommerferien?
24, ja.
Nach welchem Ereignis?
Das waren die Sommerferien. Da hatte ich dann Zeit, zurückzutreten. Und war ja klar, dass dann zum Herbst eine Entscheidung fallen müsste. Da bin ich noch davon ausgegangen, dass die Regierung fortbesteht. Also mein Hintergrund war, du musst noch ein Jahr lang in der Regierung, für die Regierung arbeiten. Das war ja mein fester Grundsatz, dass ich mir geschworen habe, als ich Minister wurde, wer in einer Regierung ist, muss für die Regierung sein. Er kann nicht nebenher was anderes machen und die kann auch nicht Mittel zum Zweck für irgendwas anderes sein. Ich würde auch behaupten, dass ich so gehandelt und auch so agiert habe.
Darf ich kurz
das
fragen?
War aber auch voller Zumutung.
Nur um es zu verstehen, Herr Habeck, Sie haben in den Sommerferien überlegt, ob Sie noch mal als Spitzenkandidat antreten würden oder ob Sie aus der Regierung rausgehen würden?
Nein, ersteres. Ob ich mich bei meiner Partei bewerbe, sie in den Wahlkampf zu führen. Annalena Baerbock hatte davor ja schon gesagt, dass sie diesmal nicht die Partei anführen möchte. Nach Lage der Dinge hätte es oder sollte es einer von uns beiden wieder machen. Aber das war jetzt auch kein Selbstläufer. Deswegen habe ich mich das schon noch mal sehr ernst gefragt, welches und was für und ob ich ein Angebot machen kann. Aber die Antwort ist dann eben ja gewesen.
Weil Sie Vertrauen verloren haben, haben Sie sich das gefragt.
So ist es.
Wo genau haben Sie am meisten Vertrauen verloren?
Na, man kann das vielleicht wann am einfachsten beschreiben. Und ich würde denken, im Übergang des Herbstes 22, das war verbunden mit der Gasumlage, also eine Erhöhung der Gebühren, um die Energieversorgung zu sichern, bis zum Ende der Debatte um das Heizungsgesetz. Das, denke ich, ist die Phase gewesen, wo die Regierungszeit, die war gar nicht am schwierigsten. Am schwierigsten waren die Monate davor ganz häufig, weil da unsicher war, ob Deutschland durch den Winter durchkommt. Aber jetzt in der Logik von politischer Strategie, also hält die Regierung, was erlebst du selbst persönlich, war das sicherlich die herausforderndste Zeit.
Welches war denn der größte Fehler bei diesem vermaledeiten Heizungsgesetz? Würden Sie eigentlich jetzt, da die Ampel kaputt ist, sagen, wer das damals durchgesteckt hat?
Das weiß ich ja nicht. Die haben sich ja nicht bei mir gemeldet. Ich kenne nur lauter Leute, die gesagt haben, ich war's nicht.
Dann bleiben ja dann noch Leute über, die es gewesen sein könnten vielleicht.
Ja, ist auch egal.
Was war der größte Fehler aus Ihrer Sicht im Rahmen dieser Genese dieses Gesetzes?
Sicherlich einer der Fehler war, dass wir die von meiner Seite geplante soziale Förderung nicht dann gleich mit veröffentlicht haben. Die war aber geplant.
Die war da noch nicht geplant, als es geleakt wurde, oder?
Doch, die war durchgerechnet und geplant, aber die Koalitionspartner, beide SPD und FDP, wollten sie nicht. Und dann hat es zu lange gedauert, bis sie öffentlich wurde. Und wahrscheinlich
die Koalitionspartner wollten sie nicht?
Ja, erstaunlicherweise auch die SPD nicht, aber so war es. Und wahrscheinlich ist es dadurch dann noch mal schwieriger geworden, diese Debatte zu führen.
Sind Sie sicher? Wie können Sie das erklären?
Das müssen Sie die Koalitionspartner fragen, aber die Staffelung, dass also diejenigen, die weniger verdienen, höhere Zuschüsse bekommen für einen Heizungstausch, wie es dann ja auch gekommen ist, die hatte damals keine Akzeptanz.
Also Sie haben mehr auf den Klimaschutz geachtet als auf die Menschen, die den ja hätten bezahlen müssen. Kann man das so zusammenfassen?
Nein, nicht wirklich, weil der Ursprung des Gesetzes, oder anders gesagt, in der Tat, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, haben wir uns, FDP, SPD und Grüne, gesagt, wir müssen auch bei der Wärmepolitik, also wie wir unsere Häuser heizen, den Schwenk zur Klimaneutralität hinbekommen. Und dann, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine da war, Putin den Gashahn abgedreht hat, wurde das Gesetz vorgezogen. Mhm. Dieses Vorziehen war begründet mit Abwenden der Gasmangellage. Das war die Zeit, als wir uns darüber unterhalten haben, wie warm unsere Wohnzimmer sein sollen und ob man den hydraulischen Abgleich nicht nochmal machen sollte und so weiter. Also welche kleinteiligen Maßnahmen wir damals diskutiert haben. Und dann wurde aus einem Klimaschutzgesetz ein Energiesicherungsgesetz. Also jetzt nicht noch ein Jahr länger Gasheizung einbauen, die möglicherweise die Not vergrößern. Denn wir wussten ja nicht damals, wie gut wir durch den Winter kommen würden und wie schnell wir die Speicher vollkriegen und wie gut es gelingt, dem Land gelingt, diese drohende Energiemangellage abzuwehren. Da ist aus einem Klimagesetz ein Energiesicherungsgesetz gewesen. Und als es dann öffentlich wurde, durchgeleakt und die Förderung nicht gleichzeitig mitveröffentlicht wurde, waren wir schon über den Winter rüber und die innere Verfasstheit war nicht mehr so, dass man die nächste Zumutung wollte in Deutschland. Und dann sind natürlich auch viele andere Dinge aufeinander gekommen. Aber das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch so lange aufarbeiten muss. Denn die politische Lehre ist ja für mich eine doppelte. Erstens, man kann Dinge korrigieren und sie auch kommunizieren, dass man sie korrigiert. Also, dass Fehler gemacht werden, dass man lernt, dass man zuhört, dass man es anders macht.
Darf ich Sie kurz unterbrechen,
zweitens,
weil zum Thema Kommunizieren.
Man kann das durchstehen, solche Zeiten.
Herr Habeck, zum Thema Kommunizieren ist uns aufgefallen, dass Sie rückblickend auf das Gebäudeenergiegesetz im Juli Folgendes gesagt haben.
Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen.
Ein Test und ich bin zu weit gegangen. Haben Sie das spontan gesagt oder darüber nachgedacht?
Nein, das habe ich spontan gemacht. Ich weiß, was daraus gemacht wurde. Damit war natürlich nie gemeint, ich wollte mal was testen oder
im Sinne eines
Versuchslaufes zu Versuchskaninchen machen, sondern es war flapsig und ein bisschen norddeutsch formuliert, dass wenn es konkret wird, also die abstrakten Bekundungen, dass wir alle für Klimaschutz sind, wenn sie dann zu konkreten Handlungen führen, die Debatten anders laufen. Das kennen wir ja aber aus vielen anderen Bereichen. Wenn erneuerbare Energien zu Windkraftanlagen in der unmittelbaren Nachbarschaft führen, dann gibt es auch manchmal Nachfragen oder Proteste. So war es gemeint.
Wozu sind denn die Leute bereit? Wir wissen ja, dass die Erderwärmung wirklich eine existenzielle Bedrohung ist. Wie weit kann man denn gehen in Deutschland, wenn das so große Herausforderungen sind?
Ich denke, dass wir, wenn wir es klug machen, wenn wir auf die Menschen zugehen und den Menschen zuhören, ich den Menschen zuhöre, wenn die Dinge einfach gemacht werden und wenn der Nutzen in der Gegenwart da ist, also wenn man mit Klimaschutz auch Geld sparen kann, dann sehr weit. Und das, auch das hat diese Debatte gelehrt, dass man oder ich diese drei, wie soll ich sagen, Gesichtspunkte in der Debatte nicht gut genug oder nicht scharf genug dargestellt habe. Aber das kann man jetzt ja für die Zukunft anwenden und haben wir in dem Gesetz auch getan.
Aber zum Thema Zumutung, man kann so weit gehen, wenn die Leute sich nicht zu sehr einschränken müssen.
Man kann die erneuerbaren Energien und die veränderten Techniken so nutzen, dass Menschen Geld sparen. So ist es ja heute jetzt schon auch mit den hohen Zuschüssen. Und jetzt ist es interessant, wo die politische Debatte jetzt steht. Das ist ja alles Vergangenheit und irgendwie Rückschau an der Stelle. Und jetzt ist interessant, was die Zukunft uns sagt. Und wenn ich das sagen darf, die Ankündigungen der Union sind, dass die Förderung der Wärmewende eingestellt werden soll. Mindestens halbiert, das ist die beste Aussage. Ja, aber das muss man sich klar machen. Mhm. Also was die Union anbietet, ist, dass alle Leute, die eine Heizung tauschen wollen, 10.000 Euro weniger bekommen. Das ist die Ansage der Union im besten Fall, denn ich kenne auch Aussagen, die sagen, die kriegen gar nichts mehr. Das heißt dann wiederum, dass sie die Leute mit den fossilen Energien alleine lassen und die werden teurer werden. Wir werden das jetzt erleben, dass wir entweder die Klimaschutzziele aufgeben oder die fossilen Energien werden teurer. Und insofern ist viel relevanter, als zurückzugucken.
Nach vorne zu gucken.
Nach vorne zu gucken. Und da sind die Anlagen sehr interessant. Und ich kann nur sagen, wenn die Union, wenn man den Plänen der Union folgt, werden die Menschen in Deutschland an der Stelle ärmer werden.
Das ist der Punkt, an dem ich darauf hinweise, dass wir im Wahlkampf sind und dass Sie das sagen müssen. Und wir kommen jetzt auch zum Wahlkampf.
Ich sage das gar nicht freiwillig. Ich wäre sehr froh, wenn die Union sagen würde, wir lassen das alles so. Die Menschen vertrauen darauf, dass wir sie unterstützen bei der Transformation. Aber sie sagen das ja permanent. Jens Spahn läuft durch die Lande und sagt, wenn ich was zu sagen habe, mache ich das alles wieder weg. Das kann nur zur Konsequenz haben, dass die Menschen das entweder alleine bezahlen müssen. Das ist schon eine teure Tasse Tee. Oder man gibt die Klimaschutzziele auf.
Das wird
noch eine viel teurere Tasse Tee. Also insofern, fragen Sie die anderen.
Ich trinke mal Tee mit einem Unionsvertreter, wenn er das nächste Mal hier ist, und werde Ihnen das fragen. Aber ich möchte gerne mit Ihnen über Ihren Wahlkampf sprechen. Sie haben uns eine Idee geklaut, Herr Habeck.
Ich Ihnen?
Ja, ich bin großzügig, also ich bin nicht so schnell sauer, aber das muss ich Ihnen sagen, Sie wollen nämlich Tischgespräche führen, was wir hier auch machen. Sie wollen Küchen...
Aber haben Sie noch nicht gefrühstückt?
Woher wissen Sie das?
Weil die Sendung mal abends ist, aber vielleicht gibt es ja Nudeln oder so.
Herr Habeck führt Küchentischgespräche und hat dazu bei den sozialen Medien aufgerufen.
Vielleicht reden wir am Küchentisch. Ich finde es jedenfalls schön, Sie laden mich ein und wann immer die Zeit es zulässt, baue ich Küchentischgespräche in meinen Alltag ein, bevor der Wahlkampf so richtig losgeht.
Wie viele Küchentische wollen Sie besuchen in den verbleibenden 91 Tagen?
Also intensiv bis Weihnachten. Danach, denke ich, wird eine andere Wahlkampfphase beginnen. Also nach den Weihnachtsferien, denke ich, geht es richtig los, auch für alle Parteien. Es sind jetzt ja noch, vier Wochen noch, denke ich, bis Weihnachten hin. Und wenn es gelingt, dann 2-3 pro Woche unterzubringen, das ist so ungefähr der Plan.
Ein Besuch haben Sie schon hinter sich. Ihr Team hat einen Besuch bei einer Erzieherin veröffentlicht auf den sozialen Medien. Gucken wir uns die Bilder mal an. Genau, da sind Sie bei einer Erzieherin und sitzen jetzt gleich mit ihr am Küchentisch und hören sich Ihre Probleme an. Herr Habeck, wie intim, wie authentisch, wie ehrlich kann so ein Gespräch am Küchentisch sein, wenn 3 Kameras und ein ganzes Team dabei sind?
Wie ehrlich ist es hier?
Entschuldigung, das ist hier eine Fernsehkamera, es gucken Millionen Leute zu. Sie sind Profi, ich bin Profi, die Erzieherin wahrscheinlich nicht. Ist so ein Unterschied, oder?
Doch, wenn es gut läuft, glaube ich, kann man das vergessen. So habe ich es wahrgenommen. Ist natürlich ein Versuchsballon, aber die Leute, die mich einladen, wenn ich dann komme, wissen schon, dass ich über das, was ich mit den Menschen berede, auch reden werde, dass man das zeigen soll. Weil sich damit ja ein politischer Gedanke verbindet. Ich treffe natürlich ganz viele Menschen auch so im Alltag oder dann im Wirtschafts- oder im Energiebereich, was nicht dann dauernd dokumentiert wird. Und bei diesem Gespräch, Isabel hieß die junge Dame, war es so, dass ich glaube, wir beide vergessen haben, dass wir verkabelt waren und dann eine Stunde einfach geredet haben, als wären wir Nachbarn.
Machen Sie auch welche ohne Kameras?
Ich rede mit Leuten natürlich.
Auch Küchengespräche, also dass Sie auch wirklich hinfahren und mit Leuten reden, oder wird das immer mit Kameras begleitet?
Die Menschen, denke ich, die sich jetzt an mich melden, möchten auch ihre Probleme in die Öffentlichkeit bringen. Also insofern ist das jetzt schon tatsächlich als Gesprächsformat für die Dokumentation gedacht. Aber natürlich treffe ich ja andere Leute und besuche Leute hin und wieder und wir reden auch am Küchentisch. Aber das, was jetzt sozusagen als politische Botschaft sich damit verbindet, ist ja erstens das Konkrete, was die Menschen erleben. Das war in diesem Fall eine Erzieherin, die ganz toll darüber gesprochen hat. Also toll kann man gar nicht sagen, weil das ja so bedrückend ist, wie der Alltag ist und dass ihnen einfach Personal fehlt.
Wir haben uns das angesehen, genau.
Damit verbindet sich ja eine Idee über den Alltag von Erzieherinnen oder Pflegekräften oder ich weiß nicht, wen ich noch treffen werde, Rentner oder Alleinerziehende hinaus. Nämlich, dass man darüber mal reden soll. Also der Gedanke dahinter ist, einen politischen Kulturraum wieder aufzumachen, wo auch Vizekanzler und Spitzenkandidaten zuhören. Also das war nicht ganz ehrlich.
Was Sie hätten auch seit 3 Jahren in der Regierung auch schon mal machen können.
haben wir auch ganz viel natürlich in den verschiedenen Gesprächen, aber immer fachlich. Also nicht gesagt, wo drückt dich der Schuh, sondern am Ende bist du ja dann in dein Fachkorsett eingebunden und dann hörst du zu, da wo da die Gesetzesinitiative ist. Und jetzt ist der Wahlkampf ja in einer Übergangsphase von einer alten Regierung zu einer sich findenden neuen Regierung. Aber vielleicht ist das jetzt gar nicht die allererste Frage. Also wer kriegt die neue Mehrheit, sondern was lernen wir eigentlich aus dem Scheitern der Ampel wirklich? Und ich finde, daraus kann man unter anderem lernen, dass eine rechnerische Mehrheit zu haben, denn die hatten wir ja, nicht bedeutet, dass man eine gesellschaftliche Mehrheit hat. Also müssen wir auch im Regierungsstil, im politischen Stil, im Stil des Landes etwas ändern. Und das ist ein ganz kleiner Beitrag dazu. Und die Leute, die mich einladen, da kann ich nur Danke sagen, dass sie sich diesem Gesprächsprozess öffnen und bereit dafür sind.
Darf ich Ihnen auch einen Stil anbieten und Sie fragen, wären Sie bereit für ein paar Küchentischfragen von mir?
Absolut.
Geht los. Wenn Sie in eine Zauberküche kämen, Herr Habeck, in denen Ihnen ein Wunsch, aber eben nur ein Wunsch erfüllt werden kann, welchen würden Sie nehmen? Bundeskanzler werden oder den Literaturnobelpreis kriegen?
Ich hätte jetzt ganz anders gesagt. Ich würde mir Frieden in Europa wünschen.
Nein. Ich meine es im Ernst. Ist ein bisschen spielerisch.
Ja,
Bundeskanzler oder Literaturnobelpreis.
Deswegen kann ich da auch nicht so richtig drauf gehen. Literatur mache ich ja schon seit 20 Jahren nicht mehr. Also insofern ist das Quatsch, Entschuldigung. Und Bundeskanzler ist kein Traum oder kein Wunsch, sondern das ist ein Job, den man sich gar nicht wünschen sollte, wenn man vernünftig da drauf schaut, weil es so anspruchsvoll und so harte Arbeit ist. Das habe ich jetzt ja eng und tief mit begleiten können. Und das ahnt man ja auch, wenn man von außen drauf guckt. Also insofern, in Zauberküchen würde man sich was anderes wünschen oder was anderes kochen. Tut mir leid, dass ich Ihr redaktionelles Konzept jetzt durcheinander
bringe. Überhaupt nicht. Ich stelle einfach weiter. Was müssen Sie für Christian Lindner und Olaf Scholz kochen, damit die beiden wieder miteinander sprechen?
Spaghetti Bolognese.
Da wären Sie schon nicht dabei, weil Sie Vegetarier sind.
Dann Spaghetti Arabiata oder was auch immer. Aber irgendwas, wo man sich die weißen Hemden bekleckert und drüber lacht.
Welches Schuhwerk tragen Sie in der Küche, Herr Habeck? Pantoffeln oder sandalenartige Latschen?
Privat jetzt, ganz privat? Mhm. Meistens ausgetretene Jogging-Schuhe.
Okay. Gerhard Schröder hat 1998 das Verhältnis der SPD zu den Grünen folgendermaßen definiert. Der Größere ist Koch, der Kleinere ist Kellner. In welcher Konstellation wären Sie gern der Koch?
Ich bin schon ganz froh, dass Gerhard Schröder nicht mehr aktiv mitmischt in der Politik. Es reicht mir schon, was ich von der Seitenlinie manchmal höre.
War das das Problem? Lautes Lachen hier im Publikum. War das ein Problem der Ampel, dass da zu viele Köche den Brei verdarben?
Nee, das war nicht das Problem. Es gab andere Probleme, aber nicht, dass zu große Egos im Raum standen. Das war nicht das Problem. Das Problem war, wenn ich es beschreiben darf, dass wir schon von Anfang an wussten, dass wir in der Finanz- und Wirtschaftspolitik sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Die hat aber, als wir das Bündnis gegründet haben, Ende 2021 nicht die dominante Rolle gespielt. Wir haben uns quasi auf weiter so geeinigt, weder eine Reform der Schuldenbremse noch große Steuererhöhungen oder große Steuersenkungen. Es blieb einfach alles so, wie es war. Aber es gab genug zu tun, gesellschaftliche Reformprojekte voranzubringen. Mhm. Fachkräftezuwanderung, Staatsbürgerschaftsrecht, so etwas. Und dann kam der Ukraine-Krieg, also Russlands Angriff auf die Ukraine. Dann wurden die Energiefragen auf einmal dominant. Da haben wir uns wirklich zusammengefunden und in großer Geschwindigkeit maximale Leistung aus dem Land rausgeholt, muss man sagen. In einer zweiten Phase haben wir die hohen Energiepreise. Damals ging es dann mit Sondervermögen und auch für die Bundeswehr ein Sondervermögen geschaffen. Und als das Geld weg war, also als das Verfassungsgericht dann da war, haben wir gemerkt, dass wir die alte Verabredung nicht mehr passte und die neue uns drohte zu zerreißen. Aber das war objektiv so und nicht,
hätte man dann neue Verabredungen treffen müssen? Denn nach den Zeitrecherchen, die veröffentlicht haben, wie die FDP geradezu generalstabsmäßig den Ausstieg aus der Ampel geplant haben soll, steht jetzt Christian Lindner als Alleinschuldiger da. Ist das auch in Ihren Augen richtig? Ricarda Lange hat jetzt gesagt, er hat immerhin nach dem Urteil zum Haushalt als Einziger gesagt, wir müssen neu verhandeln.
Es hätte nichts gebracht. Wir hätten den gleichen Punkt, der jetzt zum Bruch der Ampel geführt hat, genau da wieder erwischt, beziehungsweise wir hatten ihn. Wir haben ja damals, für diejenigen, die sich daran noch erinnern wollen, es gab dieses Verfassungsgerichtsurteil, das über den Klima- und Transformationsfonds hinaus Wirkung hatte, weil alle Maßnahmen, Energiepreise abzudenken, also für die Bürgerinnen und Bürger, für die Menschen in diesem Land, die Strompreise oder die Fernwärmepreise oder die Gaspreise noch ein weiteres Jahr zu dämpfen, weggenommen hat. Und damit der Druck auf die Wirtschaft, auf die Industrie, die Verbraucher und Verbraucher, die Inflation wieder oder noch höher geworden ist. Und das war damals schon nicht zu überwinden. Schon damals wurde darüber gesprochen zwischen Christian Lindner, Olaf Scholz und mir, ob wir nicht jetzt dann mit einer Notlage darauf reagieren wollen. Das ist das, was dann ein Jahr später zum Bruch der Koalition geführt hat. Und es war damals schon nicht zu einem. Also insofern, das ist schon richtig von Ricarda Lang markiert, der entscheidende Punkt gewesen, wo diese Regierung nicht mehr weiterkam. Man hat sich dann noch ein Jahr durchgeschleppt. Mhm. Aber es hätte keinen Sinn gehabt, einen Koalitionsvertrag neu zu machen. Die weltanschaulichen oder die politischen Analysen gingen doch zu weit auseinander.
Und wie vergiftet war die Stimmung? Olaf Scholz war ja sehr wütend, ist immer noch sehr wütend, wenn er sich dazu äußert. Und es soll der Satz gefallen sein bei Herrn Lindner, die Fressen kann ich nicht mehr sehen. Also war das wirklich so vergiftet?
Mein Verhältnis nicht, nein.
Zu ihm nicht?
Zu ihm nicht, zum Bundeskanzler nicht. Also nein, ich habe das bedauert. Mhm. Dass die Regierung, oder bedauert, ich habe es für politisch falsch gefunden. Es war jetzt nicht so, dass ich fand, das war die geschmeidigste und freundlichste Regierung, die Deutschland jemals gesehen hat. Ja, das war auch schon ein bisschen überhöht, ehrlicherweise. Mhm. Auch wenn man sich da also eine Regierung ist halt ein Zweckbündnis für eine gewisse Zeit. Und so muss man es sehen. So nüchtern am Anfang ist keine Schicksalsgemeinschaft und auf Gedeih und Verderb für ewig. Also da fallen mir am Anfang immer zu schnell zu große Worte. Wenn man sich vernünftig verträgt, ehrlich miteinander umgeht und sich an Verabredungen hält, dann ist ja schon mal viel erreicht. Und umgekehrt ist es dann gescheitert. So. Und ich fand es an dem Tag oder in der historischen Konstellation einfach politisch falsch. Das holt uns jetzt ja auch ein und das Land ein. Wir haben halt keinen Haushalt. Das heißt, bestimmte Programme oder bestimmte finanzielle Konsistenzen, die werden jetzt in sehr, sehr dünnes Wasser oder flaches Wasser geraten. In einer Phase, wo ja die Europäische Kommission noch nicht da ist. Die französische Regierung ist auch so ein bisschen wackelig. In den Niederlanden auch eine Regierungskrise nach der nächsten. Mhm. Österreich hat noch keine Regierung. Also das ist schon echt, das geht eigentlich nicht, dass
also
Deutschland da jetzt ausfällt.
Sie nehmen das schon sehr übel, dass Sie genau in dieser Zeit, auch noch an dem Tag, an dem Trump wiedergewählt wurde, da zurückgetreten ist.
Nein,
also zumindest
was heißt
rausgeworfen
übel? Wenn
wurde.
Es inhaltlich nicht geht, dann geht es mal nicht mehr. Mhm. Ich finde, es wäre gegangen. Also der Bundeshaushalt ist 480 Milliarden schwer. 8 Milliarden haben wir nicht zugekriegt. Boah, also kann mir eigentlich keiner erzählen, dass es nicht geht. Aber nun ging es halt nicht mehr. Was ich schon befremdlich finde, ist, wenn man dann nachliest, was sich so als Ergebnis von hartem Ringen dargestellt hat, ist in der kalten Küche geplant worden. Das nehme ich ein bisschen übel. Aber
glauben Sie denn, dass das so gewesen sein könnte?
Es schien mir nicht besonders geplant zu sein. Eher so eine Art natürliche Destruktivität. Aber die Destruktivität habe ich natürlich erlebt. So ist aber jetzt auch egal.
Ja.
Also was soll's, ist vergossene Milch. Was interessieren mich Pläne der FDP von gestern? Das ist jetzt alles nicht mehr wichtig für die Zukunft, sondern entscheidend ist, dass wir jetzt schauen, was das Land braucht, was Europa braucht und nicht so eine Piff-Debatten führen,
nee, genau,
für die Ausrichtung Deutschlands.
Nee, aber wir werden jetzt auch gleich über die Zukunft Deutschlands und Ihre Pläne sprechen. Aber natürlich interessiert die deutsche Bevölkerung, wie das da so schnell kaputt gegangen ist. Ich möchte Ihnen nur ein Zitat zeigen, das jetzt für Furore gesorgt hat. Angela Merkel, die ehemalige Kanzlerin, ist vom Spiegel gefragt worden, wie sie sich dieses Ampel-Aus erklärt, und sie sagte dazu nur ein Wort. Männer. Hat sie da ins Schwarze getroffen?
Ja, ins Graue würde ich denken. Ich habe ja schon erzählt, dass die Umstände, also die objektiven Umstände, die Regierung überfordert haben.
Das hat sie nicht gemeint.
Ich weiß, was sie gemeint hat. Ich will, wenn ich das darf, eine Anekdote erzählen. Ich war vor 14 Tagen auf einem Wirtschaftskongress, einem Start-up-Kongress nur mit einer weiblichen Delegation. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ein deutscher Wirtschaftsminister nur eine weibliche Delegation mit hatte. Rein männliche Delegationen, glaube ich, gibt es andauernd, aber also nicht bei mir, aber davor wahrscheinlich. Und es war wirklich anders. Also im Flugzeug war eine andere Stimmung, weil die Gründerin, Start-up-Frauen konstruktiv miteinander gesprochen haben. Ich musste da nicht, wie ich das sonst immer versuche zu tun, so eine Art, jetzt müssen wir uns mal alle kennenlernen und wer bist denn du? Die waren schon voll im Gespräch drin.
Aber also, was soll das heißen, dass schon, es mit einer Frau in der Regierung besser gewesen wäre?
Ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist das Kommunikationsverhalten zwischen Männern und Frauen anders. Also das sage ich als Mann und das sage ich etwas verschämt als Mann. Aber na klar ist mir bewusst, dass männliches Gesprächsverhalten, wenn man nicht dagegen anarbeitet, bedeutet, ich weiß, wie es geht und die Ellbogen gerade. Und das ist bei Frauen manchmal anders. Okay. Das heißt aber nicht, dass wenn Christiane Lindner war und Olaf Scholz, wie gesagt, das ist ja nicht die weibliche Form von Olaf, ich weiß es nicht, und ich bin Roberta, dass es dann besser gelaufen wäre, zwingend.
Frau Merkel meint, man darf die Dinge nicht persönlich nehmen. Sie sagt, das sollte man tunlichst vermeiden. Und das meint sie mit männlich, ja, die Dinge persönlich nehmen.
Aber der Punkt ist aus meiner Sicht, deswegen sage ich ja grau. Sie hat da schon einen Punkt. Nun kann es aber auch heißen, dass Männer an sich ja arbeiten können und zuhören können und versuchen, nicht im schlechtesten Sinne männliches Verhalten an den Tisch zu legen. Das jedenfalls nehme ich mir immer wieder vor. Ob es gelingt, muss jemand anderes entscheiden. Aber die Wirklichkeit geht halt nicht weg, wenn sich die Geschlechter ändern. Und die Wirklichkeit hat die Antworten, die wir in der Regierung gegeben haben, als ungenügend erscheinen lassen. Das ist das Problem. Das ist das Problem, über das gesprochen werden muss, egal welche Frauen da sind. Und jetzt, wenn ich das noch naseweiß sagen darf, wir haben ja wahrscheinlich zwei weibliche Spitzenkandidatinnen, nämlich Alice Weidel und Sarah Wagenknecht. Ob das mit denen immer so besser geht? Also ich würde mal sagen, in Sachsen und in Thüringen und in Brandenburg geht so vielleicht. Ja? Also dass jetzt die nun besonders geschmeidig sind, diesem Land eine kommunikativ zuhörende Kultur zu geben, ich habe das anders erlebt. Also die Chromosomenausrichtung ist jetzt nicht alles entscheidend für den politischen Erfolg, aber die Größe der Herausforderung, die ist da. Und die ändert sich auch nicht, wenn wir gewählt haben. Nur wenn eine neue Regierung da ist, ist die Wirklichkeit keine andere. Und das ist das, worüber gesprochen werden muss.
Dann wollen wir mal auf Ihre Antworten schauen. Das, was Ihnen persönlich wie ein Mühlstein um den Hals hängt, ist das eben schon besprochene sogenannte Heizungsgesetz neben der schlechten Wirtschaftslage in Deutschland. Also fragen wir uns, wird der Robert Habeck der vergangenen 3 Jahre auch eine gute Zukunft bringen? Welche Antworten hat Robert Habeck beim Thema Klima und Wirtschaft?
Die Ursache dieser konkreten Krise, dieser wirtschaftlichen Krise, die für Unternehmen Insolvenzen bedeutet haben und für Menschen Einkommensnöte, Existenznöte bedeutet haben, ist die Abhängigkeit, die politisch hergestellte Abhängigkeit vom russischen Gas gewesen. Es liegt nicht an der Transformation der Wirtschaft, dass wir diese schwierigen Jahre hatten. Sie ist die Antwort darauf.
Robert Habeck bewirbt sich fürs Kanzleramt mit einem Angebot für die Menschen in Deutschland. Hat er die überzeugenden Antworten auf die Fragen der Zeit? Wie retten wir Wirtschaft und Klima?
Es ist und bleibt eine Notwendigkeit, dass wir die Erderhitzung begrenzen. Klimaschutz ist einfach anstrengend und es wird viel Geld kosten. Und jetzt geht es darum zu entscheiden, wen das viel Geld kosten wird. Und bei Robert Habeck ist es so, er hat kein Rezept dafür, wie man das mehrheitsfähig macht. Er hat keinen Wert gelegt auf soziale Gerechtigkeit. Das Klimageld, das Geld, das dafür vorgesehen ist, das hat er sofort verplant. Er hat, als dieses Heizungsgesetz geleakt wurde, war da kein Plan drin, wie Leute mit wenig Geld sich das leisten können sollen. Und ich glaube, Leute haben Angst vor Klimaschutz und manche von ihnen haben auch recht damit, wenn die soziale Gerechtigkeit vergessen wird.
In der Wirtschaftsvision von Robert Habeck ist der Staat der aktive Player. Der Staat hat eine Gestaltungsaufgabe und diese Gestaltungsaufgabe kostet sehr, sehr viel Geld. Robert Habeck will die Wirtschaft umbauen hin zu mehr Grün. Und das will er vor allem dadurch erreichen, dass er viele Subventionen verteilt, in der Hoffnung, dass die Unternehmen ihm dann folgen. Und das ist ein Trugschluss. Wir leben jetzt in Deutschland schon in einer Subventionswirtschaft. Und wir sehen ja, dass das Wirtschaftswachstum eben nicht gestiegen ist. Die Unternehmen folgen nicht dem Staat und folgen nicht so sehr den Subventionen, sondern sie investieren dann, wenn sie das Gefühl haben, dass der Standort genau der richtige ist.
Und wir erweitern die Runde um die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Frau Weidenfeld, viele Unternehmen in Deutschland haben eher Ängste, denn die gerade zitierte Lust zu investieren. Wie bewerten Sie Robert Habecks Wirtschaftsbilanz? Empfiehlt sie diese vielleicht Ihnen für etwas Höheres?
Also ehrlich gesagt hätte ich ihn wahrscheinlich lieber als Kanzler als nochmal als Wirtschaftsminister, weil das war jetzt wirklich keine Leistung, die man wiederholen sollte. Also ich glaube, dass das, was Sie eben auch schon gesagt haben, Herr Habeck, und ich glaube, das ist ein echtes Problem, zu sagen, der Friedrich Merz will den Leuten die Zuschüsse wegnehmen. Ihr Instrument ist Belohnungen. Sie sagen halt, macht das, was wir wollen. Und dann werdet ihr dafür belohnt, ihr kriegt Zuschüsse, ihr kriegt Subventionen, wir tun etwas für euch. Das Problem ist, dass sowas möglicherweise funktioniert, wenn man nur ein Problem hat. Wenn man aber gleichzeitig die Deglobalisierung hat, wenn man gleichzeitig die Strompreise hat, wenn man gleichzeitig eine Situation hat, in der Unternehmen in Deutschland eben nicht mehr investieren. Und sie tun es nicht mehr. Sie warten entweder darauf, dass sie Subventionen kriegen, oder sie sagen, naja, dann gehen wir doch lieber gleich in die USA oder investieren in China. Das tun ja auch immer noch sehr, sehr viele Unternehmen in sehr großem Stil. Und das zeigt halt eben einfach, dass diese Wirtschaftspolitik der kleinen Maßnahmen, des kleinen Steuerns, dass das nicht funktioniert hat. Und es hat aufs Klima nicht eingezahlt, auf den Klimaschutz nicht eingezahlt. Und es hat vor allem nichts gebracht für das wirtschaftliche Wohlergehen Deutschlands. Und ich meine, das muss man eben einfach sagen, Leute wollen gerne bei den Gewinnern sein. Die wollen halt gerne Wirtschaftswachstum haben. Und wenn man das nicht mehr hat und wenn man jetzt 2 Jahre lang in der Stagnation ist, Deutschland ist wirtschaftlich immer noch nicht da, wo es 2019 war, dann kann man nun wirklich nicht davon reden, dass es gute Wirtschaftspolitik war.
Welche Verantwortung trägt der Wirtschaftsminister?
Also ich finde...
Wollen wir ihn antworten lassen?
Ja, achso, Entschuldigung, ja.
Ja, jetzt muss ich bloß ein paar Dinge sortieren. Erstmal zu den beiden Kommentaren da, die eingespielt wurden. Der Kollege von der Taz unterschlägt, dass es gar keinen Auszahlungsmechanismus für das Klimageld gibt. Gibt es nicht. Deutschland, so deswegen, was haben wir gemacht? Wir haben die EEG-Umlage abgeschafft. Das entspricht ungefähr der Leistung des Klimageldes. Zweitens, ich sagte es schon, ich hatte ein Konzept für die soziale Auszahlung. Bei dem Heizungsgesetz haben wir kurz drüber gesprochen. Der Kollege von dem Pioneer-Medium, verwunderlicherweise hat er vergessen, dass die Förderprogramme, die Subventionsprogramme für Intel und die Halbleiterfabriken, für die Wasserstofftransformation, für die Stahlindustrie, von der Großen Koalition kommt. Das hat ja die Union gemacht. Alle Unionsprogramme habe ich sozusagen umgesetzt, bei der Europäischen Union notifiziert und in die Wirklichkeit gemacht. Das ist auch richtig so, dass die Union, also Merkel, Scholz als Finanzminister und Altmaier als Wirtschaftsminister das gemacht hat, weil damit die Industrie in Deutschland, also produzierende Industrie, gehalten werden kann. Das ist aber nur eine Korrektur. Die vierte, die ich gerne machen würde, ist, dass die CO2-Emissionen in Deutschland runtergehen. Die Lücke, die ich damals geerbt habe,
als
ich
Minister wurde,
die ist schon eingerechnet. Natürlich im Moment produziert die Industrie nicht so hoch, wie sie sollte. Aber jetzt wird ja nach dem neuen Klimaschutzgesetz sich die gesetzliche Grundlage angeschaut. Und ganz kurz nur, als ich Minister wurde, war wegen fehlender gesetzlicher Grundlagen die Klimalücke kumuliert alle Jahre zusammen bis 2030 1.200 Millionen Tonnen. Jetzt ist sie geschlossen.
Das klingt so, als seien Sie jetzt total machtlos, Herr Habeck.
Nein,
sie haben nur böse Dinge aus der Großen Koalition.
Wir haben ein Problem und das ist das, was Frau Weidenfeld zu Recht anspricht. Deutschland ist nicht innovativ genug und wir investieren nicht genug in unser Land. Und das tun wir seit 2018 nicht mehr. Seit 2018 haben wir kein richtiges Wachstum mehr in Deutschland. Das ist dann überdeckt worden durch Corona, runter, wieder hoch und die Gasmangellage runter und dann stabil. Aber richtig, und da hat Frau Weidenfeld recht, wir haben ein massives Investitionsproblem in Deutschland. Das haben wir versucht zu lösen, aber in der Tat nicht gut genug. Deswegen müssen wir in allen Ebenen Bürokratie, Fachkräfte, Energiepreise besser werden. Aber wir müssen sicherlich auch im Wettbewerb mit den anderen Volkswirtschaften, die ja Subventionen auskehren, die Unternehmen, die hier investieren wollen, steuerlich entlasten. So, jetzt ist die Frage, senken wir die Steuern allgemein oder senken wir die Steuern so, dass dann investiert wird. Das wäre dann mein Vorschlag. Also ich habe das Investitionsprämie genannt. Insofern ist die Differenz zwischen uns beiden sehr gering. Frau Weidenfeld möchte die Steuern allgemein senken und ich möchte die Steuern für diejenigen senken, die Geld in Deutschland investieren.
Und was ich vermisse ist, und das habe ich auch bei Ihrer Parteitagsrede vermisst, Sie haben gesagt, wir wollen die soziale Marktwirtschaft wiederbeleben. Es ist nicht einmal das Wort Leistung gefallen, nicht ein einziges Mal. Ich habe mir das zweimal angehört, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, wenn man in einem Land seit, wie Sie sagen, 2018, 2019 kein Wachstum mehr hat, aus verschiedenen Gründen. Und die meisten davon haben Sie nicht zu verantworten, völlig klar. Aber es kann doch nicht sein, dass man dann sagt, okay, wir geben einfach mehr Belohnungen, wenn ihr mal was tut. Aber man redet nicht darüber, dass die Leistung insgesamt wachsen muss. Die Lokomotivführer in Deutschland, es gibt so viele wie nie zuvor. Die arbeiten mehr Stunden als jemals zuvor und fahren weniger Kilometer, als sie 2019 gefahren sind. Jetzt kann man das vielleicht als Zeichen dafür nehmen, dass die Produktivität, wir arbeiten immer mehr und leisten immer weniger. Und Leistung ist ein zentraler Punkt der sozialen Marktwirtschaft. Es ist eben nicht nur Umverteilung und es ist nicht nur, wir geben euch mehr Geld, wenn ihr dann über die Rente hinaus noch mal länger arbeiten wollt.
Was halten Sie, ich möchte gerne den Blick von Herrn Lucke wissen, die subventionierte Politik an der Stelle für die Industrie.
Ich musste schmunzeln, als Frau Weidenfeld jetzt die Lokomotivführer in Stellung brachte. Da taucht bei mir die Frage auf, ob das nicht durchaus ein Argument für Robert Habeck ist. Und genau die Frage der Infrastruktur, die wir seit Jahren vernachlässigt haben, genau diese Frage, das ist doch die eigentliche Grundsatzfrage des Streits, auf die Habeck'schen Mühlen eigentlich einzahlt. Wir haben das Problem und da liegt doch der Streit. Bürokratieabbau würde er doch genauso sagen, hat er gesagt, würde er auch machen. Das wollen alle. Das Grundproblem, und deswegen vermisse ich nicht primär den Leistungsgedanken, ich vermisse etwas anderes vielleicht, aber das Grundproblem scheint zu sein, und das ist der Streit, der gegenwärtig aufbricht, ist dieser Staat noch in der Lage, ohne dass er stärker investiert, Schuldenbremse als der große Streit und Zankapfel, ist er in der Lage, die Investitionen, die beispielsweise dafür gesorgt haben, dass die Zugfahrer und so weiter viel zu viel arbeiten mussten, vielleicht die Züge trotzdem nicht gefahren sind, ist er noch in der Lage, die Infrastruktur überhaupt aufzubauen, die private Investitoren zum Teil gar nicht mehr leisten. Das sind es keineswegs mehr. Der alte Streit zwischen den vermeintlich konservativen Ökonomen, die sagen würden, bloß ein schlanker Staat und dann sind wir auf der richtigen Seite. Nein, es sind viele Ökonomen der eher konservativen Seite, die genau das durchaus präferieren, was Habeck sagt. Wir müssen staatlicherseits Investitionen tätigen, um damit auch private Investitionen zu ermöglichen. Das ist der eigentliche Streit. Und deswegen sehe ich tatsächlich, da bin ich durchaus bei ihm, ich hätte ein anderes, viel Grundsatzproblem, können wir vielleicht auch gleich noch kommen. Aber da bin ich eher bei der Habeck'schen Sicht und würde diesen Grundstreit nicht in dem Maße sehen.
Sie haben ja auch ein Sondervermögen für die Wirtschaft vorgeschlagen. Warum haben Sie den Bundeskanzler und den Finanzminister da nicht überzeugen können?
Den Finanzminister, weil die FDP es zum Diktum gemacht hat, die finanzpolitischen Regeln der Vergangenheit, also die Schuldenbremse, nicht anzutasten. Der Bundeskanzler, glaube ich, war überzeugt. Aber ich bin bei Herrn von Lucke, denn ich glaube, wir brauchen einfach beides. Die klassische Wirtschaftspolitik unterteilt sich ja immer nach Angebotsseite und Nachfrageseite. Angebotsseitige Sachen sind Reformen im Arbeitsmarkt, höheres Arbeitsvolumen, niedrigere Steuern, günstigere Energiepreise. Und dann passiert es schon. Das, denke ich, darf man sagen, ist so Ihre Sichtweise. Die linke Seite sagt immer, und wir müssen mit mehr Geld helfen. Also die Nachfrage ankurbeln. So, und ist es doch eigentlich relativ leicht zu sehen, dass wir beides brauchen. Wir brauchen einen attraktiven Standort. Da sind die Stichworte jetzt weitestgehend schon genannt worden. Da ist viel wirklich verschludert worden. Und jetzt nicht nur in der Ampel, dass die Brücken jetzt marode sind, dass wir keine Digitalisierung haben, dass die Stromnetze nicht ausgebaut sind, dass wir kein Wasserstoffnetz haben. Das ist ja alles Erbe Merkel. Und wenn aber der Standort attraktiv ist, dann müssen wir doch sehen, dass wir auch Investitionen anreizen, mit Geld anreizen, zumal in diesem Wettbewerbsumfeld, in dem wir sind. Das machen die Amerikaner, das machen die Chinesen. Nur wir klammern uns an eine Finanzpolitik der Nullerjahre, die aber nicht in die Gegenwart passt.
Die aber ja auch niemand im Ernst verteidigen würde, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass das Geld, was Sie ausgeben wollen, tatsächlich für Investitionen ausgegeben wird. Und bei Ihrer letzten Regierung hatte man zu Recht, finde ich, immer die Angst, das geht am Ende alles ins Rentenpaket 2. Dann haben wir am Ende nur noch einen Haushalt, der Konsum finanziert und alles, was Investitionen ist, geht eben dann über Verschuldung. Und das wäre eben auch nicht richtig. Es kann ja nicht sein, dass eine Generation praktisch ihr komplettes Investitionsprogramm nur über Schulden finanziert, während sie gleichzeitig mehr als 50 oder fast 50% der Wirtschaftsleistung des Staates vereinnahmt für ihre Zwecke.
Aber das verstehe ich nicht. Wenn Sie sagen, Sie stimmen mir zu, dass wir für Investitionen in Infrastruktur, Brücken, Digitalisierung mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Sie machen es nur nicht, weil Sie Sorge haben, dass es nicht in Investitionen, ja, in Brücken, Digitalisierung geht. Und das Friedrich Merz sagt es ja ganz genauso. Und dann machen wir es nicht. Also wir sind uns in der Sache völlig eins, völlig stimmen wir überein, aber dann tun wir es nicht, weil es könnte ja irgendwie ein Hintergedanke sein. Das ist doch fast verrückt,
ist
dann nicht zu tun.
Nein, das ist es nicht. Die Schuldenbremse war doch ein Misstrauensvotum des Parlaments gegen sich selbst. Die haben damals gesagt und haben erkannt, wir kriegen die Staatsfinanzen nicht in den Griff, weil wir eben diese Disziplin, von der Sie jetzt versichern, die haben wir jetzt, weil wir die nicht haben. Und solange man eine Regierung hat, der man nicht zutraut und zutrauen kann, und Sie werden doch nicht bestreiten, dass man es dieser Ampel nicht zutrauen konnte. Sie wollten die Schuldenbremse aus total unterschiedlichen Gründen abschaffen. Sie wollten das Klimaprogramm damit finanzieren und Herr Scholz die Sozialpolitik. Und das geht eben nicht zusammen. Und dann macht man es besser nicht.
Ja. Aber die Ironie besteht jetzt ja darin, das müsste man Frau Weidenfeld fragen, oder blicken wir voraus auf das Nächste, was da in Bälde kommt, wenn Friedrich Merz ganz ersichtlich die Schuldenbremse jetzt geneigt ist, aufzulockern. Ja. Wären Sie dann der Meinung, vielleicht ja sogar mit einem Vizekanzler Robert Habeck, denn das wird eine ziemlich spannende Frage sein, vielleicht ja wieder Wirtschaftsminister, wird es beispielsweise Schwarz-Grün geben können? Das war übrigens eine Kernaussage des Interesses von Robert Habeck. Wären Sie dann geneigt zu sagen, jetzt ist es Friedrich Merz, der die Schuldenbremse auflockert, jetzt machen wir es? Oder ist es eine, Frau Weidenfeld, eine nicht viel grundsätzlichere Frage? Und deswegen ist doch die Argumentation von Ihnen paradox. Wir müssen zurück zu einer goldenen Regel, die galt die ganze Zeit in der vernünftigen sozialen Marktwirtschaft der alten Bundesrepublik, dass Subventionen, Investitionen, die eben nicht rein konsumtiv waren, sondern wirklich Investitionen in die Zukunft waren, letztlich getätigt werden konnten. Die wurden nicht angerechnet. Und ganz das, was wir doch gegenwärtig erleben, ist der große Streit, und das ficht die FDP als Letzte noch aus. Machen wir eine radikale Sparpolitik, die eine harte Grenze zieht, oder sind wir willens, in die bröckelnde Infrastruktur, in die maroden Schulen und so weiter zu investieren, weil wir damit die Zukunft verspielen? Das ist doch eine alte
Frage, ob der Staat wirklich ein Einnahmenproblem hat. Und die Union sagen würde...
Die Union sagt das jetzt mittlerweile schon nicht mehr. Herr Merz werden wir erleben, wie er jetzt abrückt. Wir werden schon erleben, dass Herr Merz sehr bewusst sieht, dass wir diese Einnahmen, die wir jetzt brauchen, mit dem Sparkurs, Herr Lindemann scheint noch nicht nachzuziehen, aber Herr Merz ist schon willens zu wissen, wenn ich in Kürze dran bin, und er wird ja aller Voraussicht nach dran sein, dann werde ich das gleiche Problem haben, was die Ampel gegenwärtig hat.
Also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob Herr Merz es besser und anders macht, als die Ampel das gemacht hat. Der hat ja noch nie regiert, das kann man nicht wissen. Aber dass man...
Das ist wahr.
Aber es deutet sich an, dass er sich dort annähert, mit wem er auch immer koalieren wird. Wenn er es mit den Grünen täte, dann weiß ich, was er habe an dieser Stelle fordert. Ich nehme mit Erstaunen wahr, dass Sie sich da ein bisschen einig sind an dieser Stelle und möchte gerne auf ein anderes Transformationsthema noch kommen, weil uns die Zeit davon läuft. Denn wir haben eine Transformation nicht nur in unserer Wirtschaft, sondern auch unserer Sicherheit und wollen uns kurz angucken, wie die Fragen und die Antworten von Herrn Habeck zum Thema Russland-Angriffskrieg auf die Ukraine sind und die Folgen für uns.
So stark und groß Deutschland ist, es wird den Unterschied in der Welt nicht machen, geschweige denn Dänemark und die Niederlande. Aber als Europa, als geeintes Europa sind wir stark.
Als Bundeskanzler würde Robert Habeck deutsche Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Eine richtige Entscheidung unter weiteren, die noch folgen müssen?
Sicherheitspolitisch haben wir nicht eine Herausforderung, sondern wir haben eigentlich eine ganze Landschaft, die mittlerweile in Flammen steht. Wir sind tatsächlich in einer großen Transformationsphase, die bedeutet, dass wir insgesamt konfliktfähiger werden müssen. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil andere die Konflikte zu uns bringen, weil andere komplett konträre Interessen haben. Für jemanden, der sich jeden Tag mit Sicherheitspolitik beschäftigt und dafür bezahlt wird, ist das, was Habeck sagt, sehr verständlich und ich könnte dazu nicken. Herr Habeck muss also nicht mich mitnehmen, sondern er muss quasi meine Mutter mitnehmen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und dazu ist er, wenn man das sehr einfach und flapsig sagen wollen würde, glaube ich, noch zu intellektuell. Und die Kommunikation, das haben wir ja in den letzten 3,5 Jahren gesehen, ist tatsächlich der Schlüssel zum Kopf und zum Herzen der Leute.
Herr Habeck, wie können Sie es formulieren, dass es nicht der Sicherheitsexperte, sondern seine Mutter versteht? Was ist das Ziel? Was ist Ihr Ziel in der Ukraine-Politik?
Frieden.
Würde Olaf Scholz auch sagen.
Ich glaube nur, dass man sehen kann, dass wenn Putin erfolgreich Krieg führt, es keinen Frieden in Europa gibt. Das, denke ich, ist jetzt historisch nachgezeichnet,
das heißt,
und bewiesen.
Die Ukraine muss erfolgreich sein.
Das ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Aus meiner Sicht ein Angriff auf die liberale rechtsstaatliche Ordnung Europas, der nicht aufhören wird, wenn er belohnt wird. Und das ist ganz, ganz fürchterlich, das zu sagen. Ich verstehe alle Menschen, die Angst haben, die Sorgen haben. Ich teile das, ich habe das auch. Ich bin ja permanent in diesen Entscheidungsprozessen mit drin. Das ist nichts, was einem leicht fällt. Und da darf es auch keine so flockige, ach ja, dann machen wir mal ein bisschen Waffenhaltung geben. Aber aus meiner Sicht ist der beste Weg, der sicherste Weg wieder zu Frieden in Europa, dass man in dieser Situation, ich rufe in Erinnerung, ich habe den Kriegsdienst verweigert, ich komme von den Grünen, sieht, was passiert. Und das heißt, dass ein Angriffskrieg gegen Freiheit und mit Waffengewalt die Grenzen zu verschieben, nicht belohnt werden darf, nicht erfolgreich sein darf.
Heißt, ich frage es nochmal, die Ukraine muss den Krieg gewinnen.
Es muss am Ende sichere Grenzen geben, die von beiden Seiten akzeptiert werden. Und im Moment will Putin genau solche Gespräche und solche Grenzziehungen nicht.
Klare Sprache ist das nicht.
Was heißt gewinnen? Frieden zu Bedingungen, die ihr nicht diktiert werden.
Mhm. Olaf Scholz hat vergangene Woche mit dem russischen Präsidenten nach 2 Jahren wieder telefoniert. War das in der Bundesregierung abgestimmt?
Ja, ich wusste das.
Und wie fanden Sie das? Es gab ja sehr viel Kritik anschließend von,
nein, ich finde, dass man,
von den
dass
Polen, von den Finnen, von den, ja, Briten.
Von den Ukrainern auch.
Von den Ukrainern selbstverständlich, ja. Ja.
Ne, ich glaube aber nicht, das Telefonat ist ein Problem. Denn wie soll man sonst zu Gesprächen kommen, wenn man nicht mit seinen Gegnern oder in diesem Fall vielleicht sogar den verfeindeten Kriegsparteien redet, sondern vielleicht das Gefühl, das sich damit dann verbunden hat, dass da was gemacht wird, ohne die Alliierten mitzunehmen. Aber ich finde das trotzdem richtig, dass man telefoniert.
Es gibt die Vermutung, dass aus diesem Thema, und ich finde die berechtigte Vermutung, dass aus diesem Thema jetzt Wahlkampf gemacht wird. Und wir wollen uns ansehen, einen Auftritt vom Bundeskanzler vergangenen Freitag bei einer SPD-Wahlveranstaltung.
Dass Putin jetzt auch eine Mittelstreckenrakete eingesetzt hat, um auf ukrainisches Territorium zu schießen. Furchtbar. Eine furchtbare Eskalation. Und deshalb bin ich sehr sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger, die gerne demokratische Parteien wählen, genau wissen, welche dieser Parteien klar gesagt hat, dass Besonnenheit auch für sie gilt. Wir haben gesagt, wir wollen keine Marschflugkörper an die Ukraine liefern, die weit in das russische Territorium hineinschießen können. Und wir haben auch gesagt, wir werden keine Freigabe für die von uns gelieferten schweren Waffen zur Verfügung stellen, um dasselbe zu tun.
Sagt der Bundeskanzler hier, dass Sie, die Grünen, zu den demokratischen Parteien gehören, die nicht besonnen agieren?
Ich glaube, er sagt, er kommt nach seiner Besinnung zu einem anderen Schluss an der Stelle. Das ist ja aber auch bekannt. Dieser Schluss hat uns allerdings permanent zu Entscheidungen geführt, die wir dann später revidiert haben. Und Entscheidungen, die man revidiert, hätte man natürlich auch vorher schon treffen können. Also am Anfang wurde der Ukraine jede Waffenunterstützung verwehrt, mit Gründen, aber wie wir gesehen haben, keine Gründe, die jedenfalls die Mehrheit des Landes damals dann durchgehalten hat. Dann wurde am Anfang über Helme und Funkgeräte geredet, dann waren es Panzerfäuste, dann waren es am Ende Leopardpanzer. Und immer wurde ein Schritt weitergegangen mit dem Argument, oder aber verzögert, wir müssen erstmal drüber nachdenken. Insofern ist sicherlich die Unterstützung der Ukraine, und das wird uns auch erhalten bleiben, auch aus meiner Sicht als Fehler erhalten bleiben, immer zu spät gewesen. Und
er hat jetzt gerade gesagt,
das wiederholt sich, glaube ich, in dieser Debatte auch.
Also Olaf Scholz war immer zu spät, hat zu spät entschieden.
Naja, das sind ja auch wirklich schwierige Entscheidungen, aber wenn man Entscheidungen dann später trifft, in einer Notsituation, das Land ist ja bedroht, dann hätte man sie natürlich auch vorher schon treffen können. Und für das Opferland, für die Menschen, die in der Ukraine sind und leiden, sind die Entscheidungen natürlich dann zu spät getroffen worden. Ich will aber noch einmal sagen, ich verstehe jeden Menschen, der sagt, ich kann das nicht verantworten, ich bin nicht dabei, das sind Entscheidungen, die mich überfordern.
Ja, was aber ich dann Olaf Scholz hat jetzt gerade gesagt,
ich will
er
nur
sei,
sagen, nur dann, dadurch wird man als, also als Minister oder als Mitglied der Bundesregierung kann man sich so nicht daraus reden. Man wird dadurch nicht weniger schuldig oder ist in der Verantwortung, denn dann sterben auch Menschen. Insofern, das ist eine ganz schlimme und fürchterliche Situation. Sie braucht Besonnenheit, sie braucht einen kühlen Kopf. Wir sind alle per Amtseid dem Wohle des deutschen Volkes verpflichtet. Alle Entscheidungen müssen sich von der Sicherheit und dem Frieden für Deutschland ableiten.
Aber Sie würden trotzdem Taurus liefern?
Ja, aus den genannten Gründen.
Aber ich muss noch mal auf diesen Auftritt zurückkommen, weil Olaf Scholz sagt, übersetzt, er ist der Einzige unter den demokratischen Parteiführern, der sich für eine besonnene Lösung einsetzt. Also Sarah Wagenknecht ist noch für Frieden, Alice Weidel ist noch für Frieden, er ist der Einzige demokratische und er sagt furchtbar. Also er schürt er hier Angst, wie sehr könnte Wahlkampf geführt werden auf diesem Thema?
Ja, und da ist mir natürlich, ich sag's mal jetzt pointiert, Robert Habeck fast doch zu verständnisvoll, um es mal deutlich zu sagen. Das Prekäre der gegenwärtigen Situation besteht doch darin, dass wir in eine Situation geraten, wo ganz ersichtlich die SPD und hier auch speziell der Bundeskanzler die Chance sieht, Wahlkampf mit dem Kriegs- und Friedensthema zu machen. In Tradition Gerhard Schröders. Wir dürfen aber eines nicht vergessen. Das, was Gerhard Schröder auch durchaus mit einem gewissen instrumentellen Gebrauch machte im Jahre 2003 gegen den Irakkrieg, war fundamental damit begründet, dass es ein Krieg völkerrechtswidrigster Art war, der Amerikaner und unterstützt von den Briten. Wir wissen das alles, Informationen, die völkerrechtswidrig waren, alle nicht belegt. Das war eine ganz klare Sache. Da konnte man gegen eine Kanzlerin Merkel, darf man nicht vergessen, die treu an der Seite der Amerikaner stand und vielleicht durchaus willens gewesen wäre, diesen Krieg mitzuführen. Das war eine völlig andere Situation.
Darf ich?
Angehende Kanzlerin. So, aber damit will ich sagen, oder beziehungsweise, Sie haben völlig recht, CDU-Vorsitzende, ich will nur ganz kurz sagen, hier ist die Lage fatal. Und ich glaube, das macht es so prekär. Die SPD scheint die Möglichkeit darin zu sehen, diesen Krieg auch zum Zwecke des Wahlkampfes zu nutzen und damit natürlich Ängste, auf die Herr Putin mit Begeisterung reagiert. Herr Lavrov hat Herrn Scholz sofort gratuliert, als Herr Scholz dem Taurus die Absage erteilt. Das heißt, die putinsche Argumentation, ich eskaliere drohenderweise den Krieg, und natürlich ist es furchtbar, das muss man deutlich sagen, ich bin ganz beim Kanzler, man muss bloß die Frage stellen, welche Konsequenz ziehen wir daraus? Machen wir das Spiel Putins ständig mit, der darauf setzt, der Westen lässt sich ständig in Angst versetzen und reagiert eben nicht in Unterstützung der Ukraine, dann geht die Logik auf, und da würde ich Robert Habeck sehr recht geben, Deutschland hat einen großen Fehler gemacht, dass es von Anfang an zu wenig und zu spät reagiert hat und damit letztlich der Expansion Putins in die Hände gespielt hat. Und wenn das jetzt zum Wahlkampfmittel wird, seitens der SPD, weil sie kaum andere Optionen hat. Einerseits Friedenskanzler Scholz auf der einen Seite, uns Kampf gegen die soziale Kälte eines Friedrich Merz, das sind die beiden Schröder-Varianten, dann ist das ein riesiges Problem, weil damit letztlich die wirkliche ernsthafte Frage, was sind die richtigen Reaktionen, die erforderlichen, und da meine ich, ist mehr Entschiedenheit gegenüber Putin vonnöten. Sie werden zum Thema des Wahlkampfs. Das
ich möchte noch eine Frage stellen, weil die Zeit gleich zu Ende ist. Herr Habeck, weil Sie in letzter Zeit oft auf Angela Merkel rekurriert haben und gesagt haben, Sie sehen in der Union eine Merkel-Lücke, die Sie gerne füllen würden. Angela Merkel hat sich jetzt erstmals ausführlich zur Russlandpolitik geäußert, in Interviews, aber auch in ihrer Biografie, die nächste Woche erscheint. Und wenn ich es zusammenfassen darf, hat sie gesagt, sie würde rückblickend nichts anderes machen. Erstaunt Sie das?
Ja.
Nehmen Sie ihr das übel?
Ich habe, das will ich noch mal sagen, großen Respekt vor der Lebensleistung von Frau Merkel, auch vor der Leistung des Bundeskanzlers. Das ist schon was anderes. Deswegen, als wir über Kanzlerschaft sprachen, so was wie, oh, ich habe mal Lust drauf oder so, das verbietet sich komplett. Und ich hoffe, alle, die sich sonst bewerben, haben sich klar gemacht, was das bedeutet und auch welche Entscheidungen man da treffen muss, auch notwendig treffen muss, weil es keine andere Instanz mehr dahinter gibt. Aber das war eine Fehlentscheidung. Die Abhängigkeit vom russischen Gas, da denke ich, schauen wir gleich drauf, hat jedenfalls die Jahre 22, 23 Deutschland fast runtergerissen und hat uns Europa politisch schweren Schaden zugefügt, schweren Schaden im Ansehen, denn wir waren ja die Ausnahme. Alle haben uns gewarnt, das so zu tun. Und dann zu sagen, so heißt es ja in dem, ich glaube im Spiegel, in den Sätzen, die Sie zitieren, ach, ich hätte mich damals nicht gegen die Wirtschaft durchsetzen können, das ist zu wenig.
Ist Herr Habeck und seine Grünen, sind die anschlussfähig an die konservative Mitte, Frau Weidenfeld, wenn sie in die Merkel-Lücke stoßen wollen?
Das habe ich, ich wollte damit, da also, wiederum habe ich versucht, der Bundeskanzlerin Respekt zu zollen. Ich habe das, glaube ich, im Zusammenhang gesagt, als im Osten Wahlkampf gegen die Grünen geführt wurde.
Da ging es um Populismus,
ihre Partei, die CSU, hat ja auch da. Ordentlich. Ich wollte nicht unfair sein, aber also so. Ne? Und also ich finde, Frau Merkel hat vieles liegen lassen, viele Konflikte hat sie nicht ausgefochten. Aber sie wusste immer, was ich gehört. Es gab eine Anständigkeit, die ich nie hinterfragen wollte. Und das habe ich in der letzten Zeit manchmal bei der Union vermisst. Aber ich bin ja nicht Schiedsrichter.
Da sind Sie in guter Tradition, Dinge liegen zu lassen, die man eigentlich hätte erledigen müssen. Also insofern ist die Merkel-Nachfolge schon angetreten.
Gut, wir müssen die Dinge...
Absolut.
Dann bin ich interessiert zu hören, was das wohl ist.
Interessantes Planspiel. Wir müssen die Dinge jetzt auch liegen lassen, Frau Weidenfeld, weil ich sehe da nämlich Julia Niehariger-Senn schon, die kommt mit den Tagesthemen. Julia, was habt ihr vor?
Ja, Karin, uns beschäftigen noch die Ergebnisse der Weltklimakonferenz. Wir zeigen, welche Maßnahmen zum Beispiel finanziert werden könnten in den ärmeren Ländern zur Anpassung an die Klimaerwärmung und warum viele trotz der Verdreifachung der zugesagten Gelder maßlos enttäuscht sind. Die Einzelheiten also jetzt gleich bei uns in den Tagesthemen.
Werden wir uns ansehen, auch ein Thema, das wir zu anderer Stunde mit Robert Habeck mal diskutieren müssen. Ich danke für die Runde und die Diskussion. Danke Ihnen für das Interesse und Ihnen zu Hause auch. Bis nächsten Sonntag.